Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Input.
Haben ihr zufälligerweise noch ein Ei übrig, das am Karfreitag gelegt worden ist? Dann habt ihr Glück. Die Eier, die am Karfreitag gelegt worden sind, schützen nämlich vor Unglück. Das sagen all die Vorstellungen. Nichts als Aberglauben, denkt ihr jetzt. Und überlegt euch trotzdem für einen Bruchteil von einer Sekunde etwas, wenn ihr eine schwarze Katze von links antreffen. Eben, die allermeisten von uns sind ein bisschen abergläubisch. Warum eigentlich? Und wie ist der Aberglaube entstanden? Input nimmt euch mit auf eine Reise ins Reich des Aberglaubens. Am Mikrofon Karlin Türkauf.
Ich bin einfach bloß ein Kanal, wo die Energie durch mich durchfließt. Und die Leute können das näher aufnehmen. Und damit tut man die innere Heilkräfte aktivieren.
Dass man meistens die anderen als abergläubisch bezeichnet, das ist ziemlich typisch.
Man hat gemeint, wenn man zur Nacht schlecht schlafen konnte, weil man nicht schnaufen konnte, sitze ein böser Geist einem auf der Brust.
Wir sind assoziierende Wesen und sind so immer in einer Sinnerzeugungsmaschine drin. Und ich denke, was wir brauchen, sind eher Regeln, um das zu bändigen.
Der S3 Input.
Schwarze Katzen von links bringen Unglück, Freitag der 13. auch. Ein vierblättriges Kleeblatt hingegen Glück. In unserem Alltag wimmelt es von Aberglauben. Warum eigentlich? Wie ist der Aberglauben entstanden? Und warum finden wir auch im christlichen Osterfest Relikt vom Aberglauben? Wir gehen ins Emmental, lernen dort alte Schutzzauber und eine Heilerin kennen. Wir gehen an einen Kraftort und erfahren so die vielen verschiedenen Formen vom Aberglauben und lernen dabei, dass es ohne Aberglauben kein Glauben gibt. Input nimmt euch mit auf eine Reise in die Welt vom Irrationalen, in die Welt von Vorstellungen, wo viele vielleicht als hirnrissig bezeichnen, aber eins garantiert nicht machen, euch kalt lassen. Als erstes treffen wir Andreas Hunziko. Der reformierte Theologe hat schon als Pfarrer geschafft, doziert an der Uni Zürich und hat sich selber schon viel mit dem Thema Aberglauben beschäftigt. Notgedrungen, weil Glauben und Aberglauben, das kann man gar nicht so einfach voneinander trennen. So ist der Aberglaube auch Bestandteil von einem der heiligsten Feste überhaupt, der Ostern. Und Andreas Hunziker erzählt das Beispiel der Eier, die am Karfreitag gelegt worden sind.
Wo man dann annimmt, dass die länger haltbar sind, dass sie nicht verfaulen. Das Wichtige ist, dass man dann, also möglichst viel von diesen Eiern hat. Oder dass, wenn man so ein Ei daheim hat, dass man dann auch geschützt ist, zum Beispiel vor einem Blitzschlag oder so. Das sind natürlich so sehr alte Vorstellungen, auch, wo man in neuen Bauernhäusern gelebt hat und keine Blitzableiter und so gehabt hat.
Vorstellungen, die man aber auch heute in ländlichen, abgelegenen Gegenden noch finden kann. Eins aber, das kann man ganz eindeutig sagen. Welche Vorstellung man in den Bereich des Aberglaubens versorgt und damit heimlich auch ein bisschen darüber lächelt, das hänge immer vom Standpunkt von dem, der darüber redet, ab, sagt der Theologe und definiert, was er heute im Jahr 2011 unter dem Aberglauben versteht.
Ich würde jetzt mal sagen, für einen ja, vielleicht eher so ein bisschen fundamentalistisch angehauchten Christ, für den steckt wahnsinnig viel Aberglauben jetzt in diesen Osterreiten. Weil der würde wahrscheinlich sagen, ja, mehr oder weniger all das, was nicht jetzt direkt mit dem zu tun hat, was in der Bibel steht, was mit Tod und Auferstehung von Jesus Christus zu tun hat, so all der Krimskram rundherum, der sozusagen ablenkt, der würde vielleicht all das als Aberglauben bezeichnen. Und darum würde er sagen, es hat eben nichts mit Jockeyhasen zu tun, es hat eben nichts mit Eiern verstecken und suchen zu tun. Aberglauben eben in dem so ein bisschen ursprünglichen Sinn von falschem oder Wiederglauben, der einem eigentlich ablenkt so vom wahren Glauben. Oder? Auf der anderen Seite vom Spektrum steht vielleicht jemand, der ja eher so jetzt eher so ein wissenschaftliches Weltbild hat. Und ich würde jetzt sagen, vielleicht ein bisschen ein enges wissenschaftliches Weltbild. Für so jemand ist mehr oder weniger alles religiöse. Aber glaube, ich würde jetzt sagen, für so einen wäre auch das, was ich mache, zum Beispiel an Ostern, aber glaube. Also, soll ich sagen, am Karfreitag in die Kirche gehen und am Abendmahl teilnehmen oder Osternacht feiern, singen, beten und über das Osterereignis nachdenken. Das wäre wahrscheinlich für so jemand etwas Überholtes, etwas Infantiles.
Aberglauben als etwas Infantiles, also Kindisches, Lächerliches, Dummes, Unüberlegtes und irgendwo ein Falsches, wo aber trotzdem immer weiterlebt, solange es Mensch gibt. Warum das so ist, finden wir in dieser Sendung noch raus, versprochen. Zuerst aber gehen wir dort an, wo der Aberglaube zumindest auf den ersten Blick auch heute noch viel stärker in den Köpfen der Leute verankert ist, als zum Beispiel in Städten wie Basel oder Zürich. Wir gehen ins Emmental und tauchen zwischen grünen Hügeln in die Welt vom Irrationalen ein. Dort treffen wir den Hans Minder. Seine Brötli verdient der studierte Betriebswirtschafter als Abteilungsleiter in einer Fabrik. Sein Herzblut aber steckt er in die Geschichte, in die Aufarbeitung der Emmentaler Geschichte, die voll ist von Volksbrüchen und überlieferten religiösen Vorstellungen. Viele von diesen Vorstellungen findet der Hans Minder in den sogenannten Hexenbüchern. Diese Hexenbücher dienen ihm als Quelle, um herauszufinden, welche Vorstellungen früher umeinander gewesen sind. Er hat schon Hexenbücher aus dem 16. Jahrhundert gelesen. Zurzeit ist er gerade dran, eins aus dem letzten Jahrhundert zu entschlüsseln. Entschlüsseln darum, weil er in diesen Büchern auch seltsame Wortspiele findet, wo er sich bis heute keinen Reim drauf machen kann. Von seinen Erkenntnissen aus diesen Büchern erzählt der sogenannte Lokalhistoriker an Vortrag. Uns erzählt er an seinem massiven Holztisch in einem alten Emmentaler Bauernhaus mit Kachelofen und einer Decke, die so niedrig ist, als man beim Umlaufen instinktiv den Kopf einzieht. Als erstes erklärt er, als der deutsche Begriff Aberglaubens erstmal im Mittelalter auftaucht ist.
Aber ist ein altes Wort für gegen. Also abergläubig ist immer der, der etwas praktiziert, das nicht von der Kirche sanktioniert ist. Also nicht offiziell von der Kirche erlaubt ist. Oder eben von der Religion, wo man normalerweise drinnen ist. Darum ist eben der Begriff Aberglaube ein Problem, eben eine Bewertung, eine Wertung, oder? Von dort her gibt es eben Sachen, die eben der Pfarrer nicht hätte dürfen sehen. Und dem sagen wir eben umgangssprachlich Aberglauben. Es gibt aber sehr viel eben in Volksglauben. Ich habe zum Teil heute ist es, würde man so als esoterisch bezeichnen, oder?
Ein von den beiden Hauptpfeiler von dem Aber- oder eben Volksglauben sei das magische Heilen gewesen, sagt der Hans Minder.
In der Medizin, die dann zumal natürlich extrem im Bereich Volksglauben innen ist, weil man hat ja keine Doktor gehabt, die ihm helfen konnte. Da hat man mit weiss der Gucker was alles für Zaubersprüche geschaffen. Ich meine, wenn man krank ist, nimmt man jedes Helmli, das ihm irgendwie noch geboten wird und fragt auch nicht zuerst den Pfarrer, ob jetzt das erlaubt ist nach Strich und Faden von der reformierten Kirche. Wenn man die alten, man sieht, Hexenbüchli liest, was die mal gemacht haben, gegen was für Krankheiten, ist das natürlich sehr viel drin, wo man muss sagen, das scheinbar funktioniert. Sie meinen Thymian und Spitzwegerung, das nützt nun mal bei Erkältungen, das ist heute noch so. Aber nachher gibt es natürlich unwahrscheinlich viele Mittel, wo man sich fast nicht vorstellen kann, was die irgendwie sollten, irgendetwas nützen. Wenn er zum Beispiel in einem Buch schreibt, man müsse für ein Mittel gegen irgendeine Krankheit unbedingt die Hingerscheichen von einer Unke feinmalen, dann ist das effektiv nicht nachvollziehbar, was das soll irgendeine Wirkung haben. Oder was man etwas nur bei Vollmond oder bei Neumond soll machen soll, das geht nachher so stark in die Esoterik-Kirche, dass das auch heute nicht für einen Phytomediziner bare Münzen ist. Oder die ägyptische Mumie hat man in der Medizin, in der Apotheke auch gehabt, als Heilmittel. Oder? Da hat man einfach von einer Mumie ein bisschen Fleisch abgeschabt und das nachher ins Medikament da. So solche Sachen. Oder? Das ist abstrus und wirkt sicher nichts. Und wenn ich da zum Beispiel gelesen habe in einem alten Hexenbüchli, was man gegen Hämorrhoiden soll machen, dann muss ich sagen, also das ist dermassen abstrus, dass es wirklich nur als die letzte mögliche Quelle noch ist, weil man wirklich nie mehr weiter weiss.
Und hat es denn viele von diesen Hexenbüchli, also wer hat denn die geschrieben? Das waren ja kaum Hexen, die die geschrieben haben. Dann haben wir einfach so gesagt.
Das ist richtig. Das sind natürlich nicht Leute, die ein Schildchen an der Tür hatten, Hexen, diplomierte Hexen oder so. Das hat man natürlich ganz im Geheimen gemacht und das ja nie ihm gesagt. Da hätte ja der Pfarrer gesehen, oder? Dann hätte es unter Umständen Probleme geben. Das hat man im Versteckten gemacht, darum eben meistens so handgeschrieben, oder? Man hat die eigenen Rezepte, die ihm irgendjemand erzählt hat, aufgeschrieben. Man erzählt natürlich zum Teil über so Leute auch Geschichten. Also da, wo ich jetzt da verwünscht habe, das Hexenbüchli, da haben mir ältere Leute erzählt, der hätte wirklich mehr können, wie der Brot essen, oder? Er sei der Chef gewesen, also der Bauer von diesem Hof, oder? Und wenn er die Alpen auf dem Feld draussen war, mit den Knechten zum Arbeiten, dann ging er ja beim 9. ja nicht dürfen am Boden hocken. Das hat er Knechte gemacht, er als Chef nicht. Dann ging er Alpen pfiffen, dann sei der Holzspaltstock vom Hof zu fliegen und ihm gerade unter zu fütteln. Er konnte abhocken vom Holzspaltstock. Und wenn das 9. fertig war, ging er pfiffen und dann sei der Holzspaltstock gekommen, in Heim geflogen, nicht zu Haus. So solche Sachen wird erzählt von dem, wo ich jetzt gerade sein Hexenbüchli in Bearbeitung habe.
Und in diesem Hexenbüchli sind es vor allem Rezepte für, wenn man körperliche Schmerzen hat, die man dort drin findet.
Also jetzt das, was ich jetzt gesehen habe, gibt es drei Abteilungen. Das eine ist bei medizinischen Problemen, beim Mensch. Er hat eine Abteilung medizinische Probleme beim Vieh. Und er hat eine Abteilung Verhütung von Schadenzauber. Was macht man, wenn man vermutet, dass eine Hexe einem verhexen will? Wie kann man dagegen Schadenzauber abwenden. Also Geisterbeschwörung, wenn man so will. Das sind so die Aufteilungen, die ich gesehen habe.
Die Vorstellung, dass Geister umeinander sind, die einem Böses wären, die sind auch in seiner eigenen Familie stark verankert gewesen, erinnert sich der lokale Historiker Hans Mindo.
Man hat gemeint, wenn man zur Nacht schlecht schlafen konnte, weil man nicht schnaufen konnte oder so, dann hocke ein böser Geist einem auf der Brust. Und dann hat eben meine Urgrossmutter scheint immer ein Messer unter das Küsse da, dass wenn eben der böse Geist ihr wäre auf die Brust gekommen, dann hätte sie dann mit dem Messer den verscheuchen können. Weil ja dann auch der Geist das Messer sowieso schon hat gesehen, sei er dann schon gar nicht gekommen. Das hat man erzählt. Ich habe es selber nie erlebt, aber erzählt hat man sich das noch. Und dass die eben schuderhaft abergläubisch waren. Also eben nicht an die offizielle Staatsreligion geglaubt.
Das Glauben an Geister, die man abgewehrt werden, war im Emmental offenbar sehr stark. Neben dem Heilen ist darum der Abwehrzauber der andere Hauptpfeiler vom Aber oder eben Volksglauben.
Ich habe zwei, die für mich da haben, Vermessungen gemacht von Speichern, die da noch ein bisschen dokumentiert haben. Die haben mir im Nord erzählt, dass sie doch im Nord in einem Haus noch ein totes Büsse aufgehängt gefunden, weil eine tote Katze der First aufgehängt halt eben auch einen guten Abwehrzauber ist, dass die Hexen nicht über die Schwelle können. Genauso wie mir der alte Zimmermann da zu Zollbrücke gesagt hat, früher in Gruppe, wenn er im Norden ein Bauernhaus umbauen, unter der Schwelle, sei fast immer ein Skelett vor einer toten Katze vorgekommen. Auch das, wenn man eine tote Katze klauen, gegen aussen hätte ich verlochen, vor der Schwelle, wenn man ein Haus bauen, hätte ich eben eine Hexe nicht mehr über die Schwelle können.
Und wie erklären sich, dass so viele Abwehrrituale gegeben hat, selber, also noch bis vor 50 Jahren?
Dass die Leute felsenfest überzeugt waren, dass es eben Untote gibt, Geister, oder? Ich weiss, was einfach das früher halt entsprechend auch Abwehrreaktionen gemacht, dass man eben hat versucht, die Geister zu bannen, oder? Und in solche Abwehrzauber, da gibt es auch neue Häuser noch heute, wo ich kann zeigen, oder? Wie die aussehen. Also da in meinem Haus selber ist auch so ein Schutzzauber. Und zwar ist es ein ehemaliger Bewohner von diesem Haus, also respektive eigentlich vom Vorgänger von diesem Haus. Im Jahr 1693 hat er Selbstmord gemacht. Selbstmörder kommt immer in die Hölle. Er hat gar keine Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Punkt und fertig. Von Gressi hat man auch einen Selbstmörder nie auf dem Friedhof beerdigt. Wäre ja nicht, denken nebenan, ein Selbstmörder, der bei mir jüngsten Tag wieder selber ins Paradies weht, von Gott der Teufel kommt holen, könnte sein, dass der daneben schaut oder falsch mitnimmt. Oder? Also hat man alle Selbstmörder irgendwo verlochen, wo man gerade konnte. Dann hat man natürlich scheinbar auch hier auf dem Land verlochen. Oder? Und dann hat man irgendwie im Jahr 1756 ein neues Haus gebaut, das, was heute hier steht, oder? Und dann hat man dir aber erzählt, wenn man dort an einem Haus etwas ändert, dann hat der Geist auf einmal im neuen Haus sich nicht mehr zurechtgefunden und ich die anfangen kratzen und machen und tun und bärsten und dann die Leute nicht mehr können, nicht mehr wohl gewesen. Und dann hat man eben einen Zauberer, Hexer lassen, oder? Und dann hat der Geist irgendwo gebannt. Und bei mir ist eben auch so ein solcher Zauber drin. Dort ist einfach ein Zapfen drin, wo eben der Geist, wir sagen ihm Hedermoos dies, weil das war ein Matthias Lüthi, der sich dann aufgehängt hat. Und hat im Hedermoos ursprünglich hergekommen.
Also, ja, sieht man jetzt den Zapfen?
Ja, den Zapfen sieht man. Und der Hedermoos dies ist hier in diesem Zapfen eingemacht. Ihr seht, da ist ein Zapfen mit so Härchen drum. Da hat der Zauber dann das Loch gemacht, hat nachher etwas reingetan, das er bannen tut. Er ist also heute immer noch hier drinnen, da der Zapfen. Ich gehe davon aus, dass er von meinen Vorfahren nie jemanden rausgenommen hat. Ich sage nicht einmal, wenn ich alleine da bin, aus der Knarrt im Haus. Oder? Habe ich ja schon gesehen, schweig dies.
Die Zapfen gibt es noch in vielen Häusern. Zum Teil glauben die Leute noch an den Schutzzauber, der drinnen steckt. Zum Teil aber müssen sie auch rausgezogen werden.
Der Vater hat mal der Schreiner gewesen, und er hat einmal in einem Haus müssen, den rausnehmen. Die Leute sind zu der Heilsarmee übergegangen, sind sehr, sehr fromm geworden. Und nachher, als ihm das hat, einmal gesagt hat, da ist ja da ein Schutzgeist drin, hat der fast Verzweiflungsschrei losgelassen, dass er so etwas Heidnisches im Haus hat und hat befohlen, das müsse weg, oder?
Der Glauben an Schutzgeister ist zwar zurückgegangen, ausgestorben ist er aber überhaupt nicht. So hat mir eine Frau erzählt, dass sie erlebt hat, dass ein Hausumbau im Dorf für helle Aufregung gesorgt hat, weil eben der bannte Geist könnte aufgeregt werden. Diese Art von Glauben ist also noch umeinander. Laut davon erzählen, tut man aber offenbar nicht. Auch nicht dem Lokalhistoriker Hans Minder, der sagt, er sei selber Beobachter, darf ich nicht werten, weil ja allein schon im Wort Aberglauben ein gewisses Maß an Abschätzung mitschwingt. Der Aberglauben ist eine hochemotionale Angelegenheit, in welcher Form auch immer er auftaucht, egal ob als Schutzzauber oder als Heilkraft, diesen beiden Formen, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Im Gegensatz aber zum Schutzglauben wird die Form der Heilkraft offener gelebt, heute im Jahr 2011. Von diesen Heilern gibt es viel. Und wie das Heilen heute funktioniert, finden wir als nächstes heraus. Wir bleiben im Emmental, gehen zu einer Frau, die von sich selber sagt, dass sie früher als Hex gegolten hätte. Wir treffen Rosemarie Megert. Sie ist 63 Jahre alt, sagt von sich, heilen sei ihr Leben. Sie ist auf Wochen raus ausgebucht. Wir treffen sie in ihrem Behandlungsraum, einquartiert im Parterre von einem alten Bauernhaus. An der Wand hängen Diplom. Sie sind Mitglied vom Schweizerischen Verband für Natürliches Heilen. Der Hinterteil vom Behandlungszimmer sieht aus wie eine Stube mit Sofa und Kommode. Weiter vorne hat es einen Schragen, daneben einen Stuhl. Dort, wo die allermeisten von ihren Patienten drauf Platz nehmen.
Ich mache zuerst eine Heilmassage machen. Und die Leute, die das gerne haben, lege ich Hand auf. Und da bin ich einfach bloß ein Kanal, wo die Energie durch mich durchfließt. Und die Leute können das näher aufnehmen. Und damit tut man die innere Heilkräfte bei diesem Menschen aktivieren, dass er sich selber von innen aus um ein bisschen heilen kann. Also, dass der Körper sich selber ein bisschen heilt und mehr Kraft hat.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie jetzt mir da den Hund auflegen, den Sie dann den Druck wie verstärken oder die Ihre Hand dann ganz ruhig legen?
Also man muss die Hand nicht einmal den ganzen Körper haben, spüren sie einfach warm. Dann wird es schön warm, ja.
Dann reden Sie am noch mit den Leuten, während Ihre Hand in die Nähe vom Körper vom Patienten oder der Patientin kommt? Oder ist es ganz still wie jetzt, wo man einfach die verschiedenen Uhren gehört in Ihrem Behandlungszimmer?
Wir wissen, dass das viele nicht machen, während dem Handauflegen reden, aber bei mir ist das so, seit vielen, vielen Jahren kommen die Leute zu mir und die haben auch wie etwas Brästchen, mehr oder weniger, oder die kommen einfach, weil es ihnen gut tut. Und dann tun wir einfach schon fast gegen reden. Es gibt einen, der lieber ruhig war und dann wird still gehen.
Sie haben gesagt, Brästchen, was sind denn das für Brästchen, die dann die Leute damit zu Ihnen kommen?
dass sie so verschiedene Sachen, das kann sein, dass jemand Achseln hat, die er nicht mehr gut tauchen kann oder erkältet ist, so Alltagssachen. Es gibt natürlich auch ernsthafte Sachen, aber das ist so, dass man ganz deutlich muss sagen, wenn jemand eine böse Krankheit hat, Krebs zum Beispiel, dass wir das auch nicht heilen können. Das ist nur, dass wir das ein bisschen unterstützen, dass es ihn vielleicht ein bisschen besser geht, ein bisschen wohler ist und ein bisschen mehr Kraft hat, dass sie das besser tragen können.
Also sie sagen dann zum Teil auch, das ist schön, wenn sie zu mir kommen, aber ich kann ihnen von der Krankheit her selber nicht helfen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist so. Das ist mir wichtig. Ich mache niemandem nichts vor und sage, ihr müsst 4, 5 oder 10 Mal zu mir kommen. Ich kann euch helfen. Das können wir überhaupt nicht sagen, weil wir können nicht heilen. Wir können nur das Hand auflegen und die Energie fließt. Aber wir sind keine Allerweltsheiler.
Können das alle, was sie können?
Also ich kann es fast nur von mir sagen. Ich habe recht jung geheiratet, habe dann einen Buben bekommen. Und kaum war der Bub auf der Welt, war mein Mann ganz schwer krank geworden. Und da habe ich alle, weil man das macht beim Partner, weil man einfach gerne hatte, nicht die Hände her hatte. Und dann, wenn das Herz klemmen und das Herz stechen und die Schmerzen sind stark gewesen, hat sich das langsam gelöst. Und das habe ich mir gar nicht gewagt zu denken, dass das von meinen Hang ist. Aber so ist es weitergegangen. Dann habe ich es beim Sohn, wenn er krank war, probiert. Das Besuch bei uns und die Frau hatte dermassen fest das Kopfweh gehabt und das hat mich gedauert. Dann habe ich gesagt, komm, ich probiere dir die Hand aufzulegen, was ist das? Und dann habe ich das ihr gemacht und das Kopf hat langsam nachgelassen. Und so ist das nachher weitergegangen. Die ist das erzählen. Und das ist in einer kurzen Zeit, ich denke, das ist etwa in einem halben Jahr bin ich voll ausgelastet gewesen. Mit Hand auflegen. Da sind Leute von Bern, so Autofall gerade, von überall her. Weil es noch gut da hat. Plötzlich bin ich mit drin gewesen.
Wie viel tut man denn Ihnen zahlen für eine Stunde Hand auflegen?
Also, ich tue nicht eine Stunde Hand auflegen. Das ist einfach die Massage dazu. Und das Hand auflegen, 60 Franken.
Sind denn die Leute ganz lang bei Ihnen oder kommen die nur für eine kurze Zeit, bis es wieder besser geht? Können Sie etwas darüber sagen?
Ja, das ist so. Eigentlich sieht man ja, man sollte doch niemand abhängig machen von sich selber, dass sie einfach kommen und wir wie einen Haken stecken sind, dann holt die ein bisschen helfen durch den Hocker auf, wenn es Brestchen ist, oder? Aber bei mir ist es jetzt einfach so, dass ich seit vielen, vielen Jahren immer die gleichen Leute habe. Aber die sind nicht krank, die können einfach vorbeugen. Die können einfach die Massage machen, können Hand auflegen. Und zwischendurch klemmt es jemanden da ein bisschen, oder? Und dann löst man das um und dann gehen die und sind zufrieden. Kommen vielleicht alle 2, 3 Monate.
Wenn Sie sagen vorbeugend, was dienen Sie denn vorbeugend heilen? Logisch ist es wie ein Widerspruch, weil man kann ja nicht heilen, wenn noch nichts schief läuft.
Ja, wenn der Körper genug Lebensenergie hat und keine Verkrampfungen sind, dann kann ja der besser arbeiten, dann kann der gesund bleiben. Es tut ja den Organ auch besser, wenn alles fließt. Und so meine ich das, dass einfach der Körper gesünder bleiben kann.
Haben Sie schon mal zweifelt, ob das etwas genützt hat jetzt bei einem speziellen Patienten, wo Sie Hand aufgelegt haben oder massiert haben?
Also wissen Sie, das ist natürlich, da kommen manchmal schon Leute, die halt auch recht krank sind. Und da will man ja eigentlich helfen, oder? Und man will, dass etwas geht. Aber das können wir eben nicht entscheiden. Und dann studiert man schon, habe ich jetzt das Richtige gemacht. Und einfach für die Leute da zu sein, einfach. Ich muss es fast so sagen.
Also eigentlich werden Sie über die Jahre dann fast eine Vertraute von diesen Personen. Also das ist wie eine Krücke für einen Alltag. Ja. Verstehe ich das richtig?
Das versteht ihr richtig. Ich kenne die Familie vom kleinen Baby bis zur Urgroßmutter. Ja, die kommen doch alle zu mir. Und dann kenne ich die ganzen Familiengeschichten. Ich kann manchmal etwas in die Rede bringen, das dort nicht gut läuft.
Wie lassen Sie sich selber heilen, wenn es Ihnen einmal nicht gut geht?
Ich habe das Glück, dass unsere Barbara das genau das Gleiche machen kann wie ich. Die Lebenspartnerin von meinem Sohn, aber das macht sie ja schon viele, viele Jahre. Einfach im Stillen. Nicht so wie ich den ganzen Tag.
Hat man ihnen früher Hex gesagt?
Ich denke schon, ja. Das glaube ich schon, ja. Weil ich habe zusätzlich mache ich auch noch gerne mit Kräutchen. Also gerne Kräutchen sammeln. Und so, und da wäre ich wahrscheinlich schon als Hex tituliert worden.
Sagt Rosemarie Meggert von sich selber. Sagt Heilen sei ihr Leben. Sie versteht Heilen als eine Vorsorgungsmaßnahme, damit man widerstandsfähiger ist, wenn man krank wird. Erklären, wie das geht, mit dem Übertragen von ihrer eigenen Energie auf die vom Patienten, ist schwierig. Wo sie ihre eigenen Batterien aber aufladet, das weiss sie, in der Natur. Die Natur ist für sie ganz generell ein Ort, wo sie Kraft schöpft. Schon wenn sie aus dem Dorf rauslaufe, fühle sie sich wieder gestärkt. Es gibt aber auch Leute, die an ganz spezielle Orte in der Natur gehen, mit der Auffassung, dass auch die Natur heilen kann. Ganz spezielle Orte in der Natur, die Kraft geben. Sogenannte Kraftorte. Eine weitere Form von Aberglauben. Hier wird die Heilung nicht direkt mit einer lebenden Person, sondern mit einem Ort verbunden. Kraftort und Kraftort, die boomen, wie auch das Geschäft von der Rosemarie Meggert. Es gibt mittlerweile ganze Bierersammlungen, die die Natur als Kraftort preisen. Kraftortreisen werden im Internet haufenweise angeboten. Was passiert hier heute im Jahr 2011? Werden wir wieder abergläubischer? Oder ersetzt am Ende der alte Volksglaube den von der Kirche, wo die Mitglieder davonlaufen? Das finden wir im nächsten Teil dieser Sendung heraus. Dann reisen wir zusammen an so einen Kraftort, wollen wissen, wo die Grenze zwischen Glauben und Aberglauben ist und treffen einen Psychologen, der erklärt, warum wir auch als Wissensgesellschaft vom Irrationalen angezogen sind. Zuerst jetzt aber Foxtrot mit Ghost.
Input.
Wir sind eine Wissensgesellschaft und trotzdem pilgern wir an Kraftort zu Kapellen und heiligen Quellen. Bestes Beispiel dafür ist Lourdes. Aber auch besondere Orte in der Natur sind in den letzten Jahren vermehrt zu Kraftort erklärt worden. Ganze Büchersammlungen gibt es mittlerweile über die verschiedenen Orte. Der Kraftort selber variiert übrigens je nach Autorschaft. Die bieten häufig selber Kraftortreisen an. Wie funktioniert so ein Kraftort, so ein Naturheilungsort? Ist das der alte Aberglaube, zu dem sich viele von uns immer mehr angezogen fühlen, verdrängt der Moment der christliche Glaube? Das versuchen wir jetzt herauszufinden. Um das Verhältnis zwischen dem Glauben und dem Aberglauben zu verstehen, gehen wir zum Kraftort Mariastein im Kanton Solothurn. Treffen dort der Kulturwissenschaftler Kurt Derungs. Er bietet selber auch Kraftortreisen an, weil er als Ethnologe den Mitreisenden die verschiedenen Strukturen, die der jeweilige Ort zu einem Kraftort machen, zu entschlüsseln. Mariastein, ein kleines Dorf auf einer Art Hochebene, das Wahrzeichen oder eben der Kraftort liegt mitten drin, dort, wo wir jetzt zusammenstehen, auf dem Kirchplatz. Vor uns die mächtige Klosterkirche, wo bei mir eher dazu führt, dass ich mich gleich fühle, als dass mir ein Gefühl von Kraft durchströmen darf. Das erstaunt der Kurt Derungs nicht.
Sie sehen, also viel Natur haben wir ja hier nicht mehr. Es ist alles zu betoniert. Der Ort hier ist, also jetzt für mich persönlich, ist er nicht sehr spirituell. Also es ist alles zu. Wir haben viele zu grosse Kirchen. Man sieht hier, wo die Macht ist. Und es ist aber auch interessant zu beobachten, wo die Leute eigentlich wirklich hingehen. Sie gehen sehr zielbewusst. Die meisten gehen eben hier runter in die Grotten, in die Höhle.
Wir gehen diesen Leuten nach. Am grossen Kirchenportal vorbei gehen durch eine viel kleinere Tür. Es wird dunkler, wir gehen durch einen langen Gang. Plötzlich sind die Wände nicht mehr gerade und makellos, sondern bröckelig. Man fühlt sich wie in einer Höhle. Wir steigen eine lange Stege runter. Vor dem Schild «Silenzio» macht Kurt Derungs Halt.
Also wir sind hier quasi vor dem Eingang von der heiligen Höhle, unter der Kirche von Mariastein. Und die Gläubigen, die hierher kommen, machen eigentlich unbewusst schon so fast wie eine Jenseitsreise in die Unterwelt.
Vor dem Eingang zu der Höhle hat es ein riesiges Fenster.
Da haben wir so die Böschung, die hier runtergeht, und dann sieht man die Schlucht. Und auf der anderen Seite haben wir wieder den Felsen. So muss das einmal ausgesehen haben. Also ohne Kirchenbau, ohne Kloster. Und in der Mitte haben wir nachher das Flüssli gehabt. Und die Legende sagt, die erzählt, dass da eine Frau gearbeitet hat in dieser Region. Und dass sie in einer Höhle geschlafen hat. Und nachher hat sie ein Kind gehabt, wo da rumgespielt hat, und die sage ich, das Kind ist nachher quasi über die, ja, die Schlucht runtergefallen. Und nachher, wo die Frau erwacht ist, ist sie nachher das Kind gesucht, hat sie es nie gefunden. Und dann ist plötzlich das Kind aus der Schlucht rausgelaufen, die Mutter wieder in den Arm, und hat gesagt, eine weisse Frau hat mich gerettet, und mir ist nichts passiert. Und nachher hat man natürlich aus dieser weissen Frau, die eine Volkstradition ist oder die mündlich überliefert ist, dann hat man gesagt, okay, das kann nur Maria sein.
Aus der weissen Frau, die im alten Wunderglauben entspringt, im guten Geist, der Leben rettet und Geburten und Todesfälle anzeigt, hat die Kirche, also die Maria, gemacht, die demütige Mutter von Jesus. Das zeigt sich auch eindeutig in der Höhle innen.
Also wenn wir reingehen, sehen wir eigentlich Maria. Wir sehen eigentlich nie mehr die weisse Frau. Wir sehen aber auch, wie die Höhle war. Und aus den Legenden heraus ist ja berichtet worden, dass die Frau in einer Höhle geschlafen hätte. Und ich denke, die hat sich da nicht einfach nur so in die Höhle gelegt, weil sie müde war, sondern wir wissen in vielen Traditionen, dass wenn Frauen sich ein Kind gewünscht haben, dass sie zum Beispiel in einer Höhle gegangen sind und dort quasi schlafen haben, irgendein spirituelles Erlebnis hatten und dementsprechend zum Beispiel das Empfängnis auch bewirkt haben. Also im Prinzip ist es nicht nur eine heilige Höhle, sondern indirekt aus dieser Legende kann man das herausfiltern, ist es auch quasi eine Höhle gewesen, wo die Frauen hingegangen sind, geschlafen haben oder sie so ein Ritual gemacht haben, um ein Kind spirituell zu empfangen. Und das ist natürlich dann für Kirchen oder für die Hochreligion ist das natürlich dann Aberglaube gewesen, wo man hat müssen christianisieren, missionieren, dementsprechend dann auch eben nachher zudecken oder eben mit anderen Figuren überdecken. Und aus dieser weissen Frau, aus dieser Ahnfrau, die Kinder schenkt, und aus dieser Kulthöhle ist nachher eben eine christliche Mariahöhle geworden.
Aber auch wenn die Stadt heute weniger der Stempel vom Volksglauben als der von der Kirche trägt, die alten Rituale sind auch hier noch spürbar, meint der Kulturwissenschaftler auf dem Weg zurück an die Oberwelt. Vorbei an den vielen Tafeln, die an der Wand hängen.
Da ist praktisch fast der halbe Gang irgendwie zudeckt mit Dankesinschriften und Tafeln. Interessant ist, was sind das für Leute, die eigentlich da herkommen, also wo an so einen Ort gehen. Die meisten sind ein bisschen älter, aber man kann auch sehr jüngere sehen. Leute, die heiraten wollen, die irgendwie Segen holen. Der Kinderwunsch ist sicher auch bei vielen Ehepaaren oder Frauen als Motiv. Oder Leute, die krank sind oder einen Unfall hatten und gesagt haben, wenn es gut geht, dann mache ich hier eine Tafel hin. Im Prinzip ist es nicht viel anders als in der Naturverehrung, wo ich auch in eine Höhle gehe und eigentlich eine Opfergabe gebe. Das kann früher gewesen sein, da kann ich einen Stein, einen Kieselstein in eine Höhle rein tun. Und indirekt ist da das Bedürfnis, etwas zu hinterlassen oder etwas zu geben, in diesen Tafeln steckt da noch dahinter.
Das Bedürfnis, etwas zurückzugeben, weil man offenbar etwas bekommen hat. Stellt sich nur die Frage, was genau?
Die Heilung selber ist Teilkraft von dieser Lebenskraft, die am Ort ansässig ist. Also jetzt zum Beispiel die weisse Frau oder die Landschaftsahnin. Eigentlich die Heilung geschieht auch spirituell oder geistig oder mythologisch durch den Glauben an die Ahnen oder an die Kräfte, dass die Ahnen eben helfen und wieder ein neues Leben können schenken oder ein gesundes Leben können schenken. Der Kraftort bzw. der Heilungsort kann man, wenn man weit zurückgeht, nicht trennen mit der Ahnenverehrung oder mit der Mythologie. Das ist natürlich dann in der modernen Zeit völlig untergegangen. Was geblieben ist, ist nur noch das Ritual oder das Praxis, dass ich irgendwo hingehe und denke, es hilft mir dann ganz.
Ich denke, Sie sagen aber, es kann nicht helfen, wenn man den geschichtlichen Hintergrund nicht hat, wenn man dann das kollektive Bewusstsein von dieser Ahnenverehrung nicht mit einbeziehen
kann. Es ist einfach interessant zu sehen, dass die Heilkraft von diesen Orten eben prinzipiell mit Naturverehrung, Ahnenverehrung und der Kraft von dem Ort, von der Lebenskraft, immer quasi als kollektives Ganze gegeben hat. Und somit haben sich die Leute nicht einfach nur individuell mit einem Ort verbunden, sondern quasi eben kollektiv oder kulturell-gesellschaftlich. Wichtig ist, dass man es wieder ein bisschen zeigt und ins Bewusstsein rückt.
Also man kann eigentlich sagen, dass wie die Kirche jetzt so wie in dem Fall sich der alte Aberglaube zu eigen gemacht hat und von dem letztlich profitiert, indem dass man den Ort dann genommen hat und das riesige Kirchenschiff drauf gebaut hat.
Genau, also ich denke, dass die jüngeren Religionen, sei das christlich oder muslimisch, all die meisten Bauten und sind eigentlich auf Vorgängerorten. Und das eigentlich, wie hier zum Beispiel, Substanz ist die Naturverehrung, ist die spezielle Höhle, wo wir eine Erscheinung haben, wo wir eine alte Ahnenverehrung haben, mit einem Wunder nachher zudeckt, mit einer Legende. Und dass eigentlich die Substanz eben vorchristlich ist. Und das hat man aber eigentlich übernommen, vereinnahmt, zudeckt und lässt es heute wirken für die Gläubigen.
Die Kirche hat sich also der ursprüngliche mythologische Ort zu eigen gemacht und die Legende von der weissen Frau im Bereich vom Aberglauben versorgt und die weisse Frau durch die Maria ersetzt. Weil als abergläubisch bezeichnet man immer das, wo man selber nicht dran glaubt. Das hat uns im ersten Teil der Sendung der reformierte Theologe Andreas Hunziker erklärt. Als aus der weissen Frau zu Maria Steit Maria geworden ist, das erstaunt ihn nicht.
Das ist so religionsgeschichtlich eine gewisse Konstante, dass so wie die heiligen Orte, die bleiben eigentlich stabil. Und die Konfessionen, die Religionen wechseln, aber lustigerweise bleiben dort häufig stabil. Und das ist sicher zum Teil auch ein Ausdruck von Macht, eine Machtdemonstration. Also man besetzt eigentlich den vorherigen Ort, wo die andere Religion oder Konfession hatte. Und man hat sozusagen den Stärkergott, den Stärkerglauben. Ich muss sagen, für mich, gerade als Reformierter, und mir Reformierter gilt ja also als so recht nüchtern, ist das eher so ein bisschen fremd, so die Vorstellung, eben, dass es Orte gibt, wo irgendwie besondere Kräfte in sich haben. Aber ich weiss natürlich, dass es heute sehr viele Leute gibt, die sich von dem wieder angezogen fühlen und dort auch pilgern. Und durchaus auch Leute jetzt aus meiner eigenen reformierten Konfession, eben gerade weil sie finden, es sei bei uns so nüchtern, intellektuell, wortlastig und so, denken sie. Ja, dann suchen sie eben das andere, oder?
Das andere, das eben häufig als abergläubisch bezeichnet wird, in den Augen von denen, die selber nicht daran glauben. Und langsam, aber sicher stellt sich die Frage, ob es überhaupt eine Grenze gibt zwischen dem Glauben und dem Aberglauben. Ist der Glauben an Gott anders als der Altglaube, also der Aberglauben an Schutzzauber von Tieren, Menschen oder irgendeinem Legendenwesen, ist nicht beides verhaftet in genau gleich irrationalen Denkweisen. Doch, sagt Andreas Hunziko zuerst.
Ein Teil glaube ich, als vielleicht nicht nur Aberglauben, sondern überhaupt der religiöse Glaube, dass es zum Teil eine Art ist, so wie mit dem Unverfügbaren und mit dem, wo wir uns eigentlich keinen Reim drauf machen können, wo wir keinen Sinn drin sehen, umzugehen. Und da frage ich mich jetzt, obwohl es sehr schwierig ist zu unterscheiden, ob es da vielleicht nicht doch so ein bisschen rationalere und weniger rationale Formen gibt, damit umzugehen. Aber eben, das ist sicher nicht unabhängig vom Standpunkt, jetzt, wo man selber herkommt, gibt es einfach Kriterien, was jetzt da rational ist oder rationaler und weniger rational. Ich mache jetzt etwas Problematisches, aber ich mache jetzt auch das, dass ich über die anderen rede und nicht über mich selber. Ich habe es auch gerade einem Kollegen, den ich vorher erzählt habe, ein guter Kollege von mir, der ist katholischer Theologe. Und da habe ich gesagt, weißt, wenn ich ein Beispiel suche, so von Aberglauben heute, dann erzähle ich dir ein bisschen von dir, oder? Nein, und für mich sind zum Beispiel gewisse Vorstellungen jetzt vom Obenmahl, also von der Eucharistie jetzt, von der katholischen Kirche, von dieser Verwandlung vom Brot und vom Wein. Und wie sich die das auch theologisch erklären, das ist, hat für mich durchaus etwas Magisches, muss ich sagen, oder? Und in gewissen Sinn wäre es natürlich interessant, selbstkritisch zu fragen, wo das jetzt in meiner eigenen Konfession der Fall ist. Aber das würde ich jetzt den anderen überlassen.
Sagt der Theologe Andreas Hunziko mit einem Schmunzeln und überlegt kurz darauf laut darüber nach, ob die reformierte Kirche dem menschlichen Bedürfnis von Magie ein bisschen zu wenig gerecht wird, wenn man sieht, wie in einer Kirche die Leute davonlaufen.
Und ich meine, das zeigt sich ja vielleicht auch an dem, man studiert Theologie an der Universität. Wir sind da auch unter einem gewissen Druck, sozusagen, oder möglichst vernünftig zu sein. Und vielleicht wollen wir manchmal vernünftiger sein als alle anderen. Und vielleicht hat das zum Teil auch eine problematische Rückseite, gerade im Blick auf die Kirche, dass man eher vielleicht auch ein bisschen das Dunkle, das Undurchsichtige und vielleicht eben doch als Irrationale könnte man dem zum Teil noch mehr Platz geben. Aber ich muss schon sagen, man muss wirklich auch die problematische Seite davon sehen. Man kann dort weiter wegschauen, irgendwie auf Tansania. Ich meine, da gibt es Formen von Aberglauben, wo irgendwie Albinosen umgebracht werden, oder? Weil man meint, dass man irgendwie die Körperteile von denen verkaufen kann oder einfach auch, wie die anders sind. Man muss sozusagen wie als Problematische jetzt vom Aberglauben, oder? Durchaus eben gesehen, oder? Aber auf der anderen Seite vielleicht im Irrationalen ein bisschen mehr Platz geben. Vielleicht wäre das gar nicht so unvernünftig, um das mal so auszudrücken.
Das Problematische vom Aberglauben ist aus der Sicht des Theologen, dass Dämonisierungen stattfinden. Dass man das, was man selber nicht versteht, dämonisiert, sagt, sei böse. Auch die Staatskirche haben das gemacht. In ihrer Vergangenheit, das düstere Kapitel aber aufgeschafft.
Also es gehört zu der Kirchengeschichte, also die schrecklichen Sachen wie Hexenverfolgungen oder eben, dass man immer nur die anderen als abergläubisch betitelt hat. Und da würde ich durchaus sagen, dass man selbstkritischer wurde und das finde ich einen positiven Prozess. Und auf der anderen Seite finde ich, probieren wir doch, die Bereiche irgendwie eben ernst zu nehmen, auch die Sinnfragen, oder? Ja, und die nicht einfach auszusparen von unserem Leben. In dem Sinn muss ich es immer noch sagen, finde ich eigentlich die grossen Kirchen. Auch wenn das jetzt so ein bisschen apologetisch da tönt, wir hätten da eigentlich immer noch etwas zu bieten. Und ich bin eigentlich selber erstaunt, dass die Leute nicht mehr zuerst eigentlich in den grösseren, etablierten Kirchen da suchen und sich jetzt in Gruppierungen zuwenden. Ja, wo wir persönlich dann manchmal doch ein bisschen suspekt sind, eben gerade weil sie eigentlich auch die lange Geschichte und die Selbstkritik, die mit unserer Geschichte verbunden ist, eben dann gerade nicht haben, oder?
Die wir uns immer mehr quasi im alten Glauben, also im sogenannten Aberglauben, im Heidnischen wieder zuwenden. Also gibt es da auch wie einen Backlash?
Ja, da bin ich ein bisschen unsicher. Ich finde, es ist eine Vermutung, die ich manchmal auch habe. Oder? Also, um ein anderes Beispiel zu sagen, mir fällt zum Beispiel auf, also im Kanton Aargau hat Fasnacht eigentlich sehr wenig Tradition. Mir fällt aber auf, dass, und ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie einfach da diskreditieren, es fällt mir einfach auf, dass es stärker aufkommt, wenn man zum Beispiel also Kinderfasnachten oder so da eigentlich ganz regelmässig organisiert. Und dort habe ich mich schon auch gefragt, ob man nicht wie eigentlich Bedürfnisse bleiben, aber dass man sie an einem anderen Ort einfach dann pflegt. Und wahrscheinlich erfindet man sich dann da auch wieder nicht ganz neu, sondern schließt an Traditionen an, wo man zum Teil entweder eben jetzt in anderen Regionen in der Schweiz aus anderen Regionen kennt, oder ja, vielleicht auch an ältere jetzige Formen von Religion.
Fasnacht als Aberglauben, weil man mit diesem Ritual ursprünglich hat wollen, den Winter vertreiben. Tatsache ist, welche Form vom Aberglauben, egal ob Schutzgeister, menschliche Heilkräfte oder natürliche, das Irrationale, Magische fasziniert. Nachdem wir bis jetzt die verschiedenen Formen vom Aberglauben und seiner Entwicklung kennengelernt haben, wollen wir zum Schluss dieser Sendung noch herausfinden, was es denn ist, was uns als Mitglieder von einer rationalen Wissensgesellschaft am Irrationalen interessiert. Und die Antwort darauf suchen wir beim Dieter Streuli. Er ist Psychologe und beschäftigt sich mit Sekten und Parawissenschaften.
Ich würde sagen, ich bin nicht ganz unabergläubisch. Nicht wirklich abergläubisch. Aber mich faszinieren die Sachen enorm. Aber wenn mir eine schwarze Katze über den Weg läuft, denke ich auch kurz daran, könnte das etwas heissen.
Warum denken Sie, dass Sie daran denken? Ob das etwas könnte heissen oder nicht?
Weil man das so sagt, dass eine schwarze Katze Unglück bringt. Und dann denke ich natürlich schnell, Blödsinn.
Blödsinn. Eine Verknüpfung zu machen zwischen einer schwarzen Katze und seinem eigenen Leben, findet der Psychologe. Im Unterschied übrigens zu vielen Italienern. Dort werden gemäss einer Tierschutzorganisation offenbar jährlich Zehntausende von schwarzen Katzen getötet. Dass wir Menschen aber anfällig sind für so Verknüpfungen zwischen Sachen, die miteinander eigentlich gar nichts zu tun haben, dass auch im Jahr 2011 von einer Wissensgesellschaft, wie wir sie in der Schweiz sind, Wahrsager und Heiler einen regen Zustrom haben, das erstaunt der Psychologe nicht.
Die Wissensgesellschaft bringt natürlich auch Probleme mit sich. Manchmal wissen wir zu viel als Menschen, zum Beispiel, dass wir sterben müssen. Ich glaube, das ist der Tier. Er lässt das Wissen. Dass wir in der Zeitung ständig wieder neue Entdeckungen lesen, dass man Planeten, erdähnliche Planeten entdeckt hat, was man im CERN wieder für neue Kollisionen von kosmischen Teilen bewerkstelligt. Das erzeugt auch einen gewissen Druck. Du musst es wissen. Und es sind ja vielmal Informationen, die nicht die Fragen beantworten, die für mich am dringendsten sind. Was mache ich da? Woher komme ich? Wo gehe ich? Also Fragen von der Philosophie. Oder was wollte ich eigentlich? Und ich denke, dort haben eben die Wahrsager schon etwas voraus, die Naturwissenschaften, dass sie jemandem etwas sagen über sein inneres Wesen. Ob es jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Ich sehe bei dir eine Möglichkeit zur spirituellen Entwicklung. Das klingt doch schon ganz anders, als dass man einen Planet entdeckt hat.
Der Glauben oder eben auch der Aberglauben hilft also, einen Weg durch all diesen Wissensdschungel zu finden. Wir leben in einer Welt, die komplex ist, unsere Fragen nicht automatisch beantwortet. Darum sind wir ständig auf der Suche, für uns Sinn zu erzeugen.
Ich denke, der Aberglaube ist eine von den Möglichkeiten, zum erfahren, das, was ganz wichtig ist. Was wird mit mir passieren? Und da gibt es Methoden, wo man dann probiert, das Schicksal irgendwie auszutricksen und zu zwingen, sein Geheimnis preiszugeben, Karten legen, Handlinien lesen. Oder die Zeichen Vogelflug interpretieren, wie die alten Römer gemacht haben. Und die Frage ist immer, was ist mit mir?
Nützt denn in dieser Sinnsuche der Glauben an Wahrsager, Geistheiler oder Kartenleger?
Ich habe eine skeptische Position, aber darum will ich finden, es sind weder die richtigen Fragen noch die richtigen Antworten. Ich denke, die Antworten, die Handleserinnen und Wahrsager geben, die sind immer so allgemein. Es kann irgendetwas sein. Aber es scheint die Leute zu beruhigen. Ja, es ist wie ein Versuch, etwas in den Griff überzukommen, wo uns einfach zustößt.
Weil der Gedanke, dass ein grosser Teil von dem, was um uns herum passiert, zufällig passiert, mich mir, weil es einem selber zu einem gewissen Grad handlungsunfähig erscheinen lässt, als Einzelmaske. Aber unser Hirn, das sei darauf angelegt, Sinn zu finden in all dem, was um uns herum ist. all das miteinander in Verbindung zu bringen und so Sinn zu erzeugen. Wir sind darum die ganze Zeit und ständig dran am Assoziieren, am Verknüpfungen machen zwischen den verschiedenen Sachen, zwischen den verschiedenen Zeichen, die um uns herum sind.
Wir sind assoziierende Wesen und sind so immer in einer Sinnerzeugungsmaschine drin. Und ich denke, was wir brauchen, sind eher Regeln, um das ein bisschen zu bändigen. Und es gibt Menschen, die da ein bisschen stärker assoziieren als andere und ein bisschen mehr ständig überrascht sind über das, was ihnen da passiert. Ein Beispiel ist, ich komme um die Ecke von einem Haus und da steht eine Person und ich sage zu ihr, jetzt habe ich gerade an dich gedacht, was für ein ungeheurer Zufall. Wahrscheinlich ist, dass ich ständig an Menschen denke. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann relativ hoch, dass ich im Tag irgendwie auf jemanden stoße. Was ja ganz wichtig ist bei dem ganzen Aberglauben und bei diesen Beispielen ist, dass ich das Gefühl habe, jemand arrangiert das für mich. Also, ist auch ein guter Gedanke, dass es irgendein System gibt, wo ich drin aufgehoben bin, dass nicht alles zufällig läuft, sondern es hat so seine Richtigkeit. Es ist, wie wenn mir jemand etwas möchte sagen.
Das Wollen aufgehoben sein in diesem System gehöre ich zum Menschsein, sagt Dieter Streuli. Seit Hunderten von Jahren schon bieten Handaufleger und Wahrsager ihr Wissen an, wird orakelt. Im Gegensatz zu früher aber laufe die Maschinerie von denen, die davon leben, als Mensch will aufgehoben sein, heute viel geschmierter als früher. Und er warnt zum Schluss von denen, die unsere Faszination am Magischen ausnutzen.
Das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Ich möchte als Gegenpol nicht rationale Leute, die alles glauben, was die Naturwissenschaftler sagen, weil das lange nicht, um ein Weltbild zu haben, oder? Die Astrophysik kümmert sich nicht um den Menschen. Im astrophysikalischen Weltbild mit den schwarzen Löchern und dem Sonnensystem und der Galaxie kommt der Mensch nicht vor. Das braucht er nicht. Und das ist das Problem für die einzelnen Menschen. Was nützt mir das, wenn ich weiss, auf welchem Arm von welcher Galaxie dass ich da bin? Und darum braucht es vielleicht ein bisschen Aberglauben oder andere Sachen. Aber was mir Sorgen macht, ist, dass es wie eine Maschine ist, die immer besser geölt läuft, dass Manipulationen immer geschliffener sind und dass immer mehr Geld fließt und dass halt doch immer wieder Leute so abhängig werden, dass sie finanziell ihrer Freiheit und auch sexuell ausgebeutet werden von einzelnen Anbietern auf dem Bereich. Es gibt einen riesigen Esoterikmarkt, der das magische Denken bedient. Und ich denke, das sind ungeheure Umsätze. Gerade bei den Fernsehsendern, wo sie anrufen und ihre Probleme schildern. Früher haben sie eben auf dem staubigen Marktplatz eine Münze gegeben. Und jetzt tickt der Zeller. Und die Gefahr ist, dass sie abhängig werden und wieder anrufen müssen. Das ist das Problem, dass sie sich daran gewöhnen, dass irgendjemand ständig in ihre Ohren redet und ihnen sagt, was jetzt ihr Schicksal ist, was die Karten sagen, was die Hand sagt, was die Sterne sagen. Und in selteneren Fällen kommt es dann zu einer Abhängigkeit auch von einer Person, wenn das zum Beispiel eine Heilerin oder ein Heiler ist, wo sie Kurs nehmen, Seminar machen. Und bei der Infosektor stoßen wir immer mehr auf Fälle, wo völlig anonyme Personen, die wir nicht kennt haben, die man nicht als Sektengründer bezeichnen kann, dann plötzlich aktenkundig werden.
Diese Entwicklung macht dem Psychologen Dieter Streuli Sorgen. Und trotzdem weiss er, dass sie ein grundmenschliches Bedürfnis befriedigen. Weil Mensch will ja glauben, egal ob an Religion, an die Natur oder an Mensch, zum Beispiel in Form von einem Heiler. Fragen wir ihn ganz zum Schluss dieser Sendung noch, wie man es schafft, dass man diesem Bedürfnis gerecht wird, ohne dabei abhängig zu werden.
Ja, da muss man einfach verzichten auf etwas, auf den Glauben, dass es einen Ort gibt oder einen Mensch gibt, wo mir die absolute Wahrheit geben kann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.